Guten Tag.
Guten Tag.
Stammtischmodus.
Wir sind wieder zusammengekommen, einen neuen Podcast aufzunehmen. SPS Nerd Array ist hier. Heute dabei, wie immer, Patrick.
Hallo.
Und Nils.
Ich wink auch mal, hallo.
Und ich bin's, Sven. Und wir
Bist
sitzen
du auch hier?
Ja, genau.
Sag
wir sitzen
hallo.
Heute hier im Hotel. Also jedenfalls Nils.
Ist es der Nils.
Nils und ich jedenfalls.
Ja.
Patrick ist uns aus der Ferne zugeschaltet. Ja, hat sich so ergeben, dass wir das jetzt heute hier so machen müssen. Und das
wir
ist
auch live von der Anlage machen.
Wie bitte?
Wir können ja auch mal live von der Anlage machen.
Ja,
live
bekloppt.
Wäre schon mal was, ja. Ja, ich hatte erst gedacht, dass wir das letzte Woche aufnehmen und hätten noch ein paar Hörer dann einladen können, auf die SMM zu kommen. Aber jetzt wird's ein bisschen knapp, weil SMM, wir kommen gerade von Messeaufbau.
Richtig.
Und morgen beginnt die Messe und ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt online geht. Also
dass ihr dürft jetzt trotzdem kommen, wenn ihr es schafft.
Ja, genau. Ihr dürft trotzdem kommen, wenn ihr es schafft. Aber die Einladung geht dann noch nicht so raus. Also in dieser
Zeit.
Ja.
Das wird dann schwierig werden. Das wird diese Woche wahrscheinlich nichts mehr.
Ja, es wird schon schwierig.
Ja.
Jetzt kannst du das nebenbei machen auf der Messe.
Genau.
Ja, stimmt.
Ja, aber heute haben wir uns das Thema vorgenommen. Schon länger auf der Liste Code-Generierung. Das war ein Thema, das wir machen wollten. Feedback habe ich durchgeguckt. Gibt es nix. Also können wir da erstmal so rübergehen. Da ist also nichts passiert. Und dann können wir gleich mit unserem Topic anfangen. Und zwar Code-Generierung. Und ja, für mich ist es eben die Frage, viele Leute machen das, habe ich so gesehen, oder sagen, dass sie Code-Generierung machen und so weiter. Was hast du denn so beim Kunden schon gesehen, Patrick, mit Code-Generierung?
Ja, es gibt so verschiedene Level an Generierung, die gemacht wird, ne?
Ja. Mhm.
Es gibt also einen Teil oder ein Großteil beschäftigt sich momentan zumindest damit, so diese Hardware-Konfiguration irgendwie zu erstellen vom Schaltplan her.
Ja.
So dass man das schon mal vom Schaltplan irgendwie ableiten kann, dass aus dem E-Plan heraus irgendwelche Meta-Informationen gezogen werden und die helfen dir dann, den Schaltplan mit diesen ganzen Betriebsmittelkennzeichnungen zu bauen.
Ja.
Und mit diesen symbolischen Namen dann irgendwie schon mal vorzubelegen, sodass du quasi das schon mal unabhängig vom Programm machen kannst.
Ja.
Das ist schon mal, denke ich, die erste Stufe, die jetzt schon langsam sich immer mehr verbreitet. Weil E-Plan das auch schon bietet, solche Symbolexporte und diese Sachen.
Ja, ja.
Und die schlimmste Stufe, also wirklich Ablaufcode irgendwie rauszugenerieren, das ist eher selten.
Ja.
Weil meistens auch sehr unleserliches Zeug entsteht. Das ist okay. So eine Einbahnstraße. Du kannst es ja nicht zurück in die andere Richtung generieren.
Das heißt, wenn ich jetzt Code wieder ändere, dass es dann wieder, also re-engineert wieder zurück,
ja,
in meine andere Entwicklungs- oder in meinen, sag mal, in meiner Domain-Sprache wieder zurück importiert, ja, wird. Ja, genau, das gibt's.
Ja,
also ein Austausch.
Das ist immer eine Einbahnstraße und wenn du es dann einmal bei der Inbetriebnahme zum Beispiel sagst, nee, die Funktion ist da falsch gemacht worden und es muss sich ändern und programmierst es im Code um,
ja,
dann hast du nicht diese Rückführung in den generierten Teil, also in den Teil, aus dem es generiert wird.
Richtig.
Und dann ist es eigentlich wieder hinfällig, dann generierst du einmal und
ja,
das war's.
Naja, du darfst halt in dem, was generiert ist, der muss so bleiben, wie er ist, der darf nicht verändert werden.
Ja,
das
ja,
ist so.
Genau, also wenn ist es immer nur eine Richtung und Änderungen müssen dann, das ist die Konsequenz denn daraus, ne? Also du darfst nicht mal eben schnell in den Code irgendwas ändern und dann sagen, ja, da repariere ich jetzt irgendwas und dann drücke ich das nächste Mal wieder auf Generieren, dann ist mein Zeugs wieder weg.
Richtig.
Das wird
also, musst du irgendwie wieder in das Funktionsdiagramm irgendwie wieder zurückkommen.
Ja, das wäre dann so zu, aber Ja, natürlich wäre das schön, wenn das gehen würde, aber
ja,
ich würde.
Man könnte es ja, glaube ich, in CodeSys 3 mit Überladen von Funktionen ist es ja theoretisch möglich.
Ja.
Dann fasse ich ja meinen generierten Code nicht an,
ja.
Kann aber Teile überladen. Oder sehe ich das gerade falsch? Nee.
Okay, ja, ne? das kannst du dann da auch schon machen.
Also du kannst natürlich nicht zurück in den E-Plan reinführen, das ist richtig.
Ja, ja. Aber da ging es ja wirklich darum, dass der Ablaufcode, also wie eine Maschine nacheinander arbeitet.
Ja, okay, das ist schwierig.
Ja. Das zusammen zu verbringen und du vor Ort wird halt dann doch nochmal bei der Inbetriebnahme irgendwas geändert. Man sieht plötzlich, ach, das geht so nicht richtig.
Ja.
Du hast zwar schon einen guten Kern an Funktionen schon generiert, aber der ist halt schlecht lesbar. Beziehungsweise der den Generator geschrieben hat, der findet es natürlich prima, weil der kann es lesen.
Soll ich gerade sagen, es kommt drauf an, wer es programmiert hat. Ja.
Ja. Und von der Idee her ist es geil, weil der Konstrukteur, der die mechanische Konstruktion macht, quasi im Funktionsdiagramm sagen kann, ah ja, der Ablauf muss so und so sein. Von der Idee her ist es super, aber ja, in der Komplexität, was dann draußen passiert, ist es ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei der Lösung, ja. Das wirklich richtig geil ist.
Ja, also es ist ja so gewesen, in der bei Kunden haben wir sowas schon mal getan und am Ende auch schon 100% Code generiert. Das heißt aber, es ist eher ein Template-System. Also das heißt, ich bereite Code vor, damit ich ihn wieder lesen kann. Also das heißt, ich habe sowas wie Vorlagen oder Funktionsbausteine, kann ich auch so Bibliothek benutzen oder so und würde diese mit Parametern bestücken, um sie denn also den kompletten Code zu erzeugen. Und eigentlich geht es darum, nur um die Fleißarbeit. Also das heißt, es geht darum, die Maschine mit den üblichen Funktionsbausteinen oder Funktionen, die ich sowieso schon in einer Bibliothek oder sonst immer benutze, in einer sinnvollen Weise aus einer Datei zu bekommen, die ich definiert hat oder die aus einem anderen Tool herauskommt und die denn diese ganzen Copy and Paste Sachen für mich macht, automatisiert, fehlerfrei. Das ist eigentlich, also da würde ich sagen, da kann man sehr viel tun.
Also klassisches Beispiel Sensorliste. Ist es ein 24 mAh Sensor? Ist es ein Drucksensor? Ist es ein, keine Ahnung, dann übergibst du dem Funktion, also der durch den Typ des Sensors weißt du, welchen Funktionsblock oder welche Funktion du nutzen musst. Und durch die Parameter in der Sensorliste weißt du, welche Max-Min-Werte, wie berechnet, Skalierung, bla bla bla, den ganzen Quatsch. Das kannst du alles, wenn du es nicht über Variablen veränderbar machen musst, könntest du das schon in den Code einbinden,
ja.
Generieren lassen. Du musst es nicht abtippen.
Genau.
Ja, so ähnlich mache ich das ja bei der anderen Lösung dann, die ich irgendwie am pragmatischsten finde.
Ja.
Dass man eben so ähnlich dann eben aus Bibliotheken heraus fertige Bausteine nimmt,
ja.
Die quasi daraus quasi eine Applikation dann wirklich generiert. Und die muss aber so sein, dass die wirklich dann einspielbar lauffähig ist.
Ja, ja ist sie dann ja auch. Ja, also
das heißt, du musst halt dann wirklich deinen Funktionscode auch, zum Beispiel du hast irgendwie einen Abwickler oder einen Aufwicklerantrieb oder wie auch immer.
Ja.
Du hast bestimmte Reglerbausteine dafür und die Instanzen legst du quasi automatisch an.
Genau.
Wie die aber miteinander arbeiten.
Ja, das kannst du, also da musst du dir was einfallen lassen, wie das funktionieren soll. Also es gibt dann genau. Eben halt auch
da gibt's nicht die eine Lösung.
Nee, das, da gibt es
richtig.
Gibt es Strukturaustausch, eventbasierte Text-Message-Austausch, über Variablen, Kommandos austauschen oder wie auch immer. Also können Sie, da ja. Ist ja die Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Da lassen sich auch viele verschiedene Leute verschiedene Mechanismen einladen, aber auch der kann dann generiert werden und damit weiß man dann, wie die logisch verknüpft sind und was für eine Folge da eingehalten werden muss oder was auch immer. Das kommt eben halt auf die Domäne an, ne? Also das ist dann
richtig.
Bei dem einen muss das alles super schnell sein, bei dem anderen kann das irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Message-System sein, bei uns über Variablen, die eben halt nicht, die dynamisch eben halt die Adressen rausgesucht werden und da irgendwas draufgeschrieben wird. Das kann man sich ja ausdenken, sag ich mal. Aber möglich. Ja. Also das, da muss man ein bisschen Fantasie und sehr viel Arbeit reinstecken. Es ist nicht mal
in der ersten Version hatte ich das auch so gemacht mit Strukturen, die dann auch mit angelegt werden, die dann auch mit automatisch dazu angelegt werden. Und da kann dann quasi darüber ein Datenaustausch erfolgen.
Ja.
In der jetzigen Variante beim Kunden bin ich davon auch weggegangen, sondern habe nur gesagt, okay, es gibt nur einen Ausgang, wo die quasi ihre Informationen nach außen für die Visualisierung geben.
Ja.
Das ist eine zentrale Stelle. Und ich bekomme quasi an ein Objekt, was quasi weiß, was insgesamt an der Anlage vorhanden sein kann. Ja. Und damit weiß die Visualisierung, wie sie sich aufbauen muss. Also das Objekt ist immer vorhanden und sagt, was ist jetzt wirklich an der Kundenmaschine vorhanden, was muss ich darstellen.
Ja, ja, genau. Das ist am Ende ist es eben halt dann quasi eine Vorschrift oder ein Framework, wie die Leute das jetzt benutzen müssen. Es ist eben halt nicht so, dass du sagst, ja, ich kipp da irgendwas rein und am Ende macht der irgendeinen Code oder sowas. Also das macht ein Compiler. Das ist ist am Ende ein Compiler, ist auch ein Code-Generierer, wenn man das so also abstrakt angucken möchte. Aber ein Compiler macht mir die Logik, die ich aufschreibe, die macht der Maschinensprache eben halt, übersetzt er die. Und eigentlich willst du ja nur genau diesen Code haben und in einer sinnvollen Weise zusammengebaut, also fehlerfreier zusammengebaut als das, was wie es ein Mensch machen kann. So, das wäre.
Ja, und halt flexibel halten. Und ich möchte nicht in jeder Applikation den ganzen Overhead von der ganzen Maschine, keinen so Monolithen-Design haben.
Ja.
Wo ich sage, ich habe immer den gesamten Code, den ich auf die Maschine pack. Und dann lege ich auf irgendeine Konfigurationsseite, wie man es früher mal gemacht hat, in so irgendwelchen Flex fest. Ah ja, das ist vorhanden, das ist vorhanden, das ist vorhanden. Ja. Die Funktion sollst du nicht ausführen.
Ja.
Sondern wirklich maßgeschneidert, das kommt auf die Anlage, was wirklich vorhanden ist.
Ja.
Wenn ich keine 20 Temperaturregler habe, taucht auch bloß eine Instanz von dem auf.
Ja, ja, genau.
Oder ich keine habe, taucht halt gar nicht auf.
Ja, und sowas
brauche ich die Bausteine nicht.
Ja, und sowas haben wir, also sowas ist möglich eben zu bauen. Was ein bisschen wenig ist die Unterstützung der Tools. Also da gibt's nicht viel. Also sag ich mal, die sowas unterstützen, genau diese Vorgehensweise. Ne? Also ich muss mir jetzt selber was ausdenken, wie inwiefern ich meine Komponenten und Funktionsbausteine zusammenbaue und aus irgendeinem CSV-Format auslese, damit ich das jetzt irgendwie zusammenbauen.
Ich glaube, das Problem ist, dass es halt auch nachher applikationsgeschneidert oder kundenzugeschnitten umgesetzt wird. Und ich glaube, das macht es halt so kompliziert, dass die Tools das halt nicht hergeben.
Ja, die von Anfang an, jeder wahrscheinlich eine andere Vorstellung bei dem hat, wie das denn aussehen soll.
Und keine davon passt bei dem Kunden, wo man gerade sitzt.
Ja, genau. Ja, richtig.
Ja. Also es muss man maximale Flexibilität haben und das anpassbar machen und. Was mir aber gerade noch einfällt, es gibt ja noch einen Schritt vorher, ne? Dass man Steuerung, Konfiguration, Hardware-Konfiguration erzeugt, die gar kein Programmcode benötigen. Also im Prinzip erzeuge ich mir erstmal meine Hardware-Konfiguration.
Ja.
Das gibt's ja auch noch. Also eine Sensortabelle kann ja auch bedeuten, ich skaliere meine Hardware-Kanäle. Auch wenn das nicht jeder Steuerungshersteller kann, gibt es aber welche, die es können, und dann vergebe ich schon mal symbolische Namen, ich mache Skalierung, ich stelle den Kanal entsprechend ein, wenn er konfigurierbar ist und. Also das ist ja eigentlich der erste Schritt, den ich tue, bevor ich nachher meinen Code generiere, ne?
Ja.
Und ich glaube, auch da ist nachher das Zusammenspiel und wie wird das bei dem Kunden halt umgesetzt. Es ist so komplex oder kann so komplex werden und so vielfältig sein, dass das wirklich schwierig ist, sowas einfach mal so in ein Entwicklungstool zu kippen und zu sagen, so funktioniert das jetzt. Ich glaube, das
geht auch,
das
auch ist ganz schwierig. Also ich habe ja auch diese Variante über eine XML-Datei, die schon mal einfach zu lesen ist. Und selbst da,
wenn man XML mag,
man muss sich extrem dagegen wehren, dass noch mehr Informationen da reinzupacken, dass die wirklich einfach bleibt.
Genau.
Ja. Da kommen die Ideen, was da alles an Informationen noch mit rein muss, und man sich sagt, eigentlich ist es wieder ein Schritt mehr, was noch komplizierter macht.
Ja.
Noch fehleranfälliger und eigentlich soll es ja einfach sein. Ne?
Wir hatten auch schon CSV-Tabellen, die darfst du nicht aufmachen. Das ist irre, was da alles drin steht.
Ja.
Und das macht es nachher auch nicht einfach. Also im Prinzip muss das alle Informationen, die in diesen Excel-Tabellen oder was auch immer, was für ein Format es ist, JSON, XML, die müssen eigentlich aus irgendwelchen ERP-Systemen kommen.
Hm.
Ja. Die werden im Projekt auf Knopfdruck erzeugt und daraus wird dann der Code und Konfiguration erstellt.
Ja.
Das ist eigentlich so, wie es sein sollte, glaube ich. Hm. Also da eine Excel-Tabelle von DIN A4 Seiten zu erstellen, auch per Hand, um dann dieses Code zu erzeugen, dann kann ich es auch programmieren.
Ja.
Ja.
Macht mehr Spaß.
Ja, macht mehr Spaß. CSV-Dateien sind auch nicht richtig gut dafür. Nee. Sie sind zwar lesbar, sehr gut, versteht jeder, aber sie sind nicht dynamisch genug. Das haben wir gesehen. Also das heißt, wenn ich eine Anzahl von Parameter für Funktionsbausteine habe, dann muss ich die für alle Tabellen mit Leerzeichen füllen, wenn sie nicht benötigt werden oder
das,
sowas.
Das ne? ist das. Da ist CSV halt wahnsinnig fehleranfällig. Ja.
Dann lieber XML oder JSON.
Ja. Und da sage ich mir, da muss es ein anderes Format sein. Aber CSV ist eben halt das Erste, was alle so selber gut zusammenstricken können. Ja. Und wenn es einfach ist und es nicht so viele Varianten gibt, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, das mit CSV zu machen. Also würde ich nicht absprechen, dass es nicht.
Aber ich würde damit erst gar nicht anfangen, weil das wird eh komplex.
Ja, genau.
Ja. Und dann würde ich gleich mit dem richtigen Format anfangen.
Ja, später umzusteigen wird schwierig.
Ja, genau. Ja, also wenn du dann sagst, so jetzt die Spalte, das ist jetzt aber zu viel.
Ja, genau.
Dann baust du alles um, das ist der falsche Ansatz.
Ja. Also am Anfang schon Gedanken darüber machen, wie komplex wird denn mein Code, meine Maschine, was kann da alles in Zukunft noch reinkommen, wie flexibel will ich in Zukunft sein, da ist XML, weil du kannst einfach Text weglassen und dann, ja, passiert nichts, ne? Also bei JSON, ja gut, kann ich auch was weglassen.
Aber JSON ist mir schlecht lesbar, finde ich.
Ja, nee, das kann man sich dran gewöhnen. Also ich finde JSON besser zu lesen als eine XML-Datei, aber eine XML-Datei kann ich natürlich besser prüfen. Also ich kann gegen das Schema prüfen und kann dann feststellen, die ist jetzt gültig oder nicht. Also das oder
das gibt bei JSON auch, aber da weißt du halt, sie ist nicht gültig, aber du weißt nicht warum.
Genau.
Du kannst nichts lesen.
Nee. Ja. Nein, genau,
okay,
da ist nur
das ist nur doch die Antwort, ne?
Ja, genau.
An welcher Stelle?
Ja. JSON liest du und dann macht's bumm.
Ja, JSON kannst du jetzt sehen, dass die richtig formatiert ist.
Genau.
Genau, aber nicht den Dateninhalt validieren. Das geht nicht. Nee. Das kannst du mit XML natürlich immer. Und
ich glaube, dieses ganze Prototypen und so ist mit XML wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, du kannst einfach, du schreibst einfach irgendwo was rein und wenn das jetzt da drin steht und das keiner abfragt, dann interessiert es niemanden. Hm. Also dann liegt es einfach da drin und es knallt nicht irgendwo, sondern das liegt da einfach da drin und sagt dann, ja, okay, das ist denn ein Tag, den keiner auslesen möchte. Also dann ist er eben halt da und dann brauchst du ihn nicht. Ne? Und dann kannst du auch einfach was dazu machen oder weglassen oder was auch immer. Das geht schon. Also ich habe sehr viel gesehen, dass Kunden eben das Supertool Excel nehmen, VBA-Skript bauen und dann daraus XML-Dateien generieren oder zusammenbauen, um es dann zu importieren in die IDEs, die es da so gibt.
Das haben wir tatsächlich auch schon mal gemacht, aber nur als Demo, um zu zeigen, dass man quasi so ein Maschinenkonfigurator, wo man es auswählen kann, welche Maschinenfunktionen wünscht sich der Kunde.
Ja.
Und dann macht man einen, bau hier die XML-Datei zusammen.
Ja.
Und dass man dann quasi diesen XML-Code in die Zwischenablage kopiert und man kann den dann nachträglich in die echte XML einfügen.
Ja, ja.
Nur um zu demonstrieren, was machbar wäre.
Ja.
Das ist immer ein wenig. Ja. Braucht man viel Fantasie. Bräuchte man irgendwie ein total geiles Tool, was die Maschine schon darstellt, in 3D am besten.
Ja. Ja, genau. Und wo es auch immer hinläuft. Also nur im Moment ist es da, baut sich da jeder selber irgendwas, ne? Also sehr viel Energie wird da reingebaut, weil alle wollen ihr Tagesgeschäft natürlich automatisieren.
Ja.
Da finde ich, fehlt so ein bisschen was, genau. Also dass man das so ein bisschen besser ja, besser geholfen wird, irgendwie solche Dinge anzugehen, ne? Oder einen Plan hat, wie das funktionieren soll. Weil also wenn du das noch nie gemacht hast, dann fängst du immer von null an. Also das, die ganzen Erfahrungen, die du sonst so gemacht hast, die muss ja jeder Anfänger gleich nochmal machen, diese ganzen Fehler, und das ist ja schon schrecklich, oder? Ja, wird dadurch nicht besser.
Nee, das ist ja auch, wenn ich mein XML-Format, was ich mir halt ausgedacht habe,
ja,
da gibt es bestimmt auch noch Möglichkeiten, wo man sagt, kann man vielleicht an der Stelle noch besser machen, oder um das irgendwie noch ein bisschen greifbarer zu haben.
Ja.
Aber jetzt kriegst du ja auch nicht so das Feedback, dass sich das jemand mal anschaut und sagt, ach ja, Mensch, das ist ja cool, das könnte man aber so machen, das könnte man so machen, oder an welcher Stelle klemmt es noch, wo wären noch andere Anwendungsfälle, wo man sagt, bei uns ist das jetzt aber ungünstig.
Ja. Ja, ich denke, es wird sich auch viel, ja, man denkt sich auch selber viel aus, aber es gibt ja auch so, es gibt ja auch schon so Ansätze, also ein paar gibt's ja schon, also Automation ML gibt es, die genau darauf abzielen, auf sowas. Da wird das eben halt schon definiert. Gibt's ein Format, wie man das zu machen hat. Das Problem ist, die Lernkurve ist da hart, und du musst dann eben halt genau das lernen, wie die das da vorschreiben, also wie sie es gerne hätten. Sie ist zwar sehr flexibel, die Automation ML, aber du musst erstmal die Grundzüge verstehen, und dann schreibst du lieber selber irgendwas, ne? Weil ein paar XML-Tags hintereinander zu schreiben, um sie auszulesen, das kriege ich mal schnell hin. Und willst dich nicht unbedingt mit dem Automation ML auseinandersetzen wollen, ne? Also das ist beim Start wahrscheinlich das Problem. Aber
da ist auch zu viel drin wahrscheinlich. Ich habe mir es noch nicht angeguckt, aber da wird wahrscheinlich wieder relativ viel drin sein, weil man
ja
viel damit abdecken will.
Ja, das ist richtig. Aber dieser Einstieg, du musst schon viel definieren, da ist schon viel vordefiniert, was dann eben halt da drin stehen sollte und muss. Und ja, das ist, glaube ich, das Problem. Dann fangen die Leute nicht damit an. Also das ist der, und Automation ML bietet ja nur dieses Format. Also okay, es gibt noch eine Engine, mit der ich dann das schon mal in C# irgendwie ausprogrammieren kann. Aber das ist auch nichts für einen normalen Automatisierer. Also das ist jetzt, da muss ich ja wieder Programming Freak sein, um die Energie da reinzustecken, um eine Automation ML Datei auszulesen und um jetzt da irgendwas zu generieren. Also das ist schon wieder High-End, aber am Ende läuft es dann natürlich raus, so wie Neil schon gesagt hat, das wird am Ende komplex, ne? Und es wird genauso komplex wie dieses AML-Format.
Das ist genau das Problem, du denkst dir dann was Eigenes aus,
ja,
wo du gar nicht weißt, wo die Komplexität hingeht. Das kann das aber eigentlich gar nicht abdecken, nur mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Das heißt, sich vorher mit den Tools zu beschäftigen oder mit den Dingen, die es gibt, um es dann dort einzubinden, ist eventuell doch sinnvoller, ja, als irgendwie was Eigenes zu zaubern und dann später irgendwann einen Umstieg zu haben, ja, weil man einfach nie weiterkommt.
Aber
oder also, noch mehr Arbeit hat.
Ja, also, ja, oder am Ende stellt sich raus, dass mit deinem Format geht das gar nicht.
Genau.
Genau.
Hast aber schon 18 Anlagen ausgeliefert.
Ja, und dann ja, sitzt du auf den, und dann sitzt du da. Ja, dann musst du dich dann wahrscheinlich mit diesen Zeugs auseinandersetzen, und ja,
es ist ja schlussendlich sind Standards, Zeit. Also
ja, Automation ML, ja, wäre so ein etabliertes, also eine richtige Norm ist es nicht, aber ja, ein Standard.
Ist kann ein man. Etablierter Standard, und
ja.
Warum nicht nutzen?
Ja.
Dann ist schon mal was beschrieben, und wenn man es selber macht, beschreibt man nichts, und dann hast du ganz andere Probleme.
Ja, genau. Ja, das wahrscheinlich, also genau so bin ich ja auch vorgegangen. Also das heißt, ich habe mir auch mal selber was ausgedacht für meine Projekte. Also das ist, das macht man eben halt so, ne? Aber am Ende siehst du das wird immer komplex. Immer.
Ja, eine Schlimme ist ja, wir wollen immer den Kunden irgendwas zeigen. Das ist dann immer irgendwas kurz zusammengebastelt, ne? Weil du willst ja bei einem Kundengespräch, um mal eben was zu zeigen, den nicht erstmal einen Lehrgang in Automation ML oder anderen Dingen schaffen, sondern fängst halt an mit einer Excel-Tabelle, wo drei Lines und also drei Zeilen und fünf Spalten drin sind. Sagst mal, guck mal, kann ich generieren.
Ja.
Ja.
So.
Alle freuen sich,
dass es funktioniert und ist ja alles fertig. Und,
ja.
Und
dann geht's los.
Und dann, ja, eigentlich sind wir schuld.
Ja, wir müssen einfach aufhören damit.
Ja.
Wir können gar keinen Code generieren. Das wäre auch eine
Eine Aussage.
Genau, das geht gar
nicht. Nee, aber um es zu zeigen, dass es halt funktioniert.
Ja.
Aber den vielen ist dann halt nicht klar, dass es die reine Funktion, dass es daran nicht bleibt, sondern dass es halt komplex wird.
Ja. Ja, am Ende muss es aber so sein, also sag ich zu unseren Kunden immer, Code-Generierung ist in Zukunft notwendig, um mit der gleichen Mannschaft mehr Output zu kriegen und die gleiche Qualität, Softwarequalität einzuhalten, weil sonst, du kannst nicht mehr Output schaffen, mehr Maschinen generieren mit der gleichen Mannschaft, das geht nicht einfach durch mehr Stunden oder durch, weiß ich was, keine Ahnung, das kannst du nur mit Code-Generierung machen. Anders funktioniert das nicht. Und das wäre eigentlich die Antwort auf, wie heißt das? Arbeitskräftemangel.
Ja.
und auch, ja, dass man dann mit dem Team, die man hat, die sich damit jetzt auskennen, eben halt mehr Output schafft, genau. Das wäre
schon. Dauert ein bisschen länger dahin zu kommen, aber der Output ist schlussendlich höher.
Ja, und du hast ja damit einen Standard eingeführt, an dem man sich halten muss, weil sonst ist es nicht mehr generierbar.
Genau.
Richtig.
Genau. Und dafür ist es denn, und wenn es dann niedergeschrieben ist, ist es denn für alle auch wiederum lesbar, ne? Also das heißt, ist es nicht nur eine Person, die den Code geschrieben hat und nur dieser eine Ingenieur, der für den Auftrag oder für das Projekt verantwortlich war, kann jetzt zur Inbetriebnahme, wenn es brennt, hin, sondern es können alle in der Firma irgendwie.
Ja, aber helfen. Ganz ehrlich, jetzt reden sie alle von KI, was wollen die denn machen, wenn das nicht läuft? Die KI nochmal fragen, sagen, hier meine Maschine läuft nicht, kannst den Code nochmal generieren?
Ja.
Also jetzt träumen sie alle von KI.
Ja.
Wo soll das denn hinführen? Ja, viele Unternehmen haben Angst vor Generieren von Code oder sagen, es geht bei ihnen nicht.
Ja.
Weil das alles so komplex ist.
Ja.
Und jetzt kann eine KI das aber.
Ja. Nee,
kann alles.
Also,
ja,
da würde ich jetzt erstmal sagen, grundsätzlich ist KI für die Automatisierung, also die kann helfen beim Programmieren.
Ja. Bin ich dabei. Ja.
Also das kann sie. Aber eine KI kann niemals den direkten Code out of the box liefern. Würde ich mal einmal sagen, weil wir sprechen in der Automatisierung immer von deterministisch und es muss dieser Code rauskommen und es muss auch diese Laufzeit da rauskommen und die KI, wenn ich die anders fütter und die mal andersrum beschreibe, erzeugt sie mir jedes Mal anderen Code.
Ja, eben, genau.
Also,
genau.
Das geht gar nicht. Also ich bin mir der Sache, dass das funktioniert komplett nicht. Also
ich bin auch vorsichtig.
Irgendwann vielleicht, aber dann laufen wir auf dem Planeten nicht mehr rum.
Da weiß ich nicht.
Meinst du jetzt du und wir oder?
Nee, also wir drei.
Ja, wir drei, also,
Das werden wir nicht mehr erleben im Berufsleben, glaube ich.
Ja. Ja, das ist richtig. Da fehlt noch ein bisschen was, aber deterministisch einen Code zu erzeugen, also das heißt, dass der immer so zusammengebaut wird, denke ich, ist durch einfachen prozeduralen Ablauf möglich und wir haben die Werkzeuge schon, ne? Also das ist eben halt da. Du kannst mit AML irgendwas beschreiben und daraus Code generieren. Also das wird schon funktionieren. Also da brauche ich keine KI für. Also das ist oder man nennt es KI, dann habe ich das schon fertig.
Ja, das ist ja eine nächste Diskussion, was ist überhaupt KI?
Ja, naja, aber
die wollen wir jetzt nicht starten. Nee.
Also ich fände jetzt KI gut, wenn ich der sagen könnte, geh mal in den Keller Bier holen.
Ja, ich auch, ich weiß nicht, ob das Hotel hier einen Keller hat. Ja.
Also das
gibt deiner Frau einen neuen Spitznamen. Vielleicht funktioniert es ja. KI.
Oh, hoffentlich hältst du das dann nicht.
Ja, dann darf ich nie in eure Nähe kommen. Ich glaube, ich werde verprügelt.
Ja.
Ja. Ja, also Code-Generierung als solches. Also ich bin der Meinung, da muss noch ein bisschen was getan werden. Aber was gibt's denn noch für Schwierigkeiten bei Code-Generierung eigentlich? Also ist der Prozess der Also ich habe immer...
Ich glaube, dass es halt viele Unternehmen gibt, die viel zu viele Varianten haben.
Ja.
Um zu sagen, ja, obwohl, das geht eigentlich fast immer. Aber ich glaube, die Varianten
und
die
Kommunikation... An den vielen Varianten.
Die Kommunikation darunter wird das Problem sein, also zwischen den
Genau, und Varianten. Dass die Bausteine meistens ganz klassisch miteinander reden über irgendwelche Eingangs- und Ausgangsvariablen. Wenn du das aber generieren willst, dann kannst du genau diese Verbindungen zu generieren, das Käse, das wird nicht funktionieren.
Nee, nee, musst du über ein Message-System musst du das irgendwie regeln. Ja, genau.
Und das hab ich ja in dem anderen Ding so umgesetzt, in meinem Projekt, und zwar ganz radikal, dass da wirklich, da redet kein Baustein über irgendwelche Eingangs- und Ausgangsparameter miteinander, sondern alle nur über ein Message-System intern. Und können auch Daten austauschen, also können auch sagen, hier, gib mal die Werte hier ab. Ist halt auch einmalig definiert für diesen Maschinentyp.
Ja.
Es ist halt jetzt auch kein Standard für alle Maschinen, sondern ist für diesen Maschinentyp ist es angepasst.
Ja.
Und der Generator muss nur noch die Instanzen erzeugen dazu. Und die Instanzen, wenn da sind, die können dann prüfen, ah ja, ist die andere Instanz auch vorhanden? Dann kann ich mit der was reden. Wenn die nicht vorhanden ist, passiert aber auch nichts. Ich kriege halt keine Antwort. Aber es erzeugt schon mal keinen Fehler. Ich kann keinen Nullpointer erzeugen, weil auch die ganzen Bausteine nicht mit Pointern arbeiten.
Ja.
Also intern das Framework ja, natürlich, sonst hätte es nicht funktionieren. Aber derjenige, der eine Funktion programmiert, der macht das nicht mehr.
Nee.
Der gibt bloß noch ein ganz klares Ja, Nein, bin vorhanden, bin nicht vorhanden. Ich kann zum Beispiel sagen, hier Achse A, B, C, fahr mal an deine Sollposition. Dann bekommt er eben zurück, ich bin dabei, ich mag's nicht oder bin fertig, bin da. Und das ist auch super, super gut lesbar.
Ja, aber dann wahrscheinlich liegt die Schwierigkeit auch darin, du musst dein Team ja auch aufteilen, ne? Also du musst ja sagen, im Prinzip geht das ja los, was wir jetzt oder was ich jetzt so meine mit Code-Generierung ist ja, ich habe einen Projektierer. Der ist gar kein Programmierer. Kein Programmierer, sondern der projektiert meine Anlage. Der sagt, das Ventil, das muss da eingebaut werden, da ist ein Motor, da ist ein Auslassventil, da kommt das rein, das schreibt er irgendwie auf und aus dieser Information wird Code erzeugt und dass der Code erzeugt wird, muss ja ein Team sein, der das unterstützt oder auch macht. Also es muss ja programmiert werden. Und die Angst, die manche haben ja, da bin ich ja überflüssig als Programmierer, die kannst du denen gleich nehmen, weil das wächst ja immer. Und es gibt genug Fehler. Und
vor allem habe ich plötzlich Ressourcen, die ich vorher nicht hatte, um neue Projekte oder neue Entwicklungen mal zu starten.
Genau.
Und nicht immer in meinem eigenen Saft rumzurühren. Also das verlieren halt auch viele aus den Augen.
Ja. Und deswegen, das gibt schon mehr Benefit. Und du kannst dann auch so Leute einsetzen, die eigentlich mit dem Programmieren immer Schwierigkeiten hatten, aber die gute Projektleiter sind oder sowas, die sowas gut handeln können, denen kannst du sowas geben dann, ne? Und dann hast du, die sitzen da ja auch. Und so macht es immer eine Person jetzt irgendwie, ne? Für ein Projekt, ne? Und programmiert alles durch. Vielleicht hast du noch einen Kollegen, der Visualisierung gerne mehr macht oder so. Das ist sowieso schon immer so ein bisschen getrennt, wenn es denn geht, wenn die Leute da sind. Aber sonst macht doch ein Projekt immer einen Mann irgendwie so komplett, oder? Das ist sieht man sehr oft, finde ich.
Ja, ich finde das Getrennte meistens sogar fast ein bisschen schwieriger, weil gerade Visualisierung und Steuer und Ablauf, das dann zu definieren, wenn der ein bisschen anders denkt, dann ist es wahnsinnig schwierig, dem zu definieren, wie schauen die Variablen aus, was tun die und warum tun die das?
Ja, genau. Ja, aber das und wenn du denn so ein Message-System hast, dann ist es ja definiert, ne? Also wie unterhalten die sich dann, ne? Also
das macht es auf jeden Fall einfacher.
Ja, genau. Und und da muss es ein Team geben. Also alleine diese Aufteilung, glaube ich, ist immer das Problem schon in diesen Firmen. Du musst da ja diesen Prozess oder diesen Ablauf musst du ja auch reinkriegen. Also das heißt, da müsste es Leute geben, die nicht unbedingt auf die Baustelle fahren, um Feuerwehr zu spielen, sondern sie müssen entwickeln, dass dieser Prozess komplett durchläuft und den richtigen Code erzeugt und auch also die Toolchain am Leben erhalten. So, das ist eigentlich das, was da sein muss. Und das darf nicht auch wieder nur nicht eine Person sein, sondern sonst hängt das nämlich das Leben der Firma an diese eine Person, das ist auch nicht gut. Da sollte man da schon ein Team hinterstellen oder sowas. Also.
Ja, das mit dieser Auftrennung hat man zum Beispiel gerade im letzten Projekt. Und dann war es ein bisschen, am Anfang noch ein bisschen schwierig, das zu erklären, wie das intern mit diesem Message-Service da funktioniert.
Ja.
Aber nachdem wir das mal geklärt hatten und mal wirklich aufgemalt hatten, dass also ein Kommando kommt und der muss warten, bis einmal der Wechsel auf Busy und dann
ja.
erfolgt ist, war das dann ein Riesenvorteil, weil sich jeder Baustein gleich verhält.
Ja, genau.
Da gibt's kein, ja, der Baustein macht es jetzt so, der macht es so. Es war immer das Gleiche.
Ja, genau. Und das ist,
und dadurch war das extrem einfach für den, dann alle Module gleich anzusprechen, weil die sich alle gleich verhalten haben. Und ja. dann war das.
Ist manchmal ein bisschen mehr Code.
Auch sehr sicher.
Ja, ja, aber das ist manchmal ein bisschen mehr Code zu tun. Also einfache Funktionen werden dann ein bisschen komplizierter bei den Eingängen, ne? Also, weil du manche Funktionen einfach durch einfaches, steigende Flanke oder was auch immer irgendwie lösen könntest und sagen, die können das ohne Message-System einfach abarbeiten, werden dadurch komplizierter, aber trotzdem sind sie dann aneinanderreihbar und universeller. Also das heißt, das wäre schon schön, wenn man das alles definiert, wie das sich unterhalten
das,
soll.
Das gleich, ja, das durchgängige Verhalten war dann der Vorteil, und wir hatten auch mal eine Funktion, die war dann ja, relativ kompliziert umzusetzen. Das wäre in einem klassischen SPS-Code ganz einfach gewesen.
Ja.
Aber da wir halt diese Aufteilung haben zwischen diesen Modulen und ich da ja nicht einfach zwischen rein grätschen kann, muss man es halt ein bisschen komplizierter bauen.
Ja.
An einer Stelle. Aber dafür haben wir halt dieses durchgängige Verhalten der Module zueinander.
Ja. Ja.
Mir fällt gerade auf, das ist eine, gibt's eine Richtlinie schon für oder einen Standard, den wir hier gerade beschreiben,
ja.
der heißt MTP,
also
Full-Type Package,
ja.
Der macht ja im Prinzip nichts anderes,
ja.
wie Prozesse zu sperren, freizugeben, zu sagen, also ich kann jetzt nicht angefahren werden, weil ich bin beschäftigt.
Mhm. Ja, genau.
Also das ist im Prinzip genau das, und da ist die komplette Schnittstelle ist im Prinzip beschrieben, ob sie gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber sie ist schon mal beschrieben. Und ja. es ist klar, was welcher Prozess wie wann tut und was ich mit ihm tun kann, wenn ich ihn ansteuern möchte. Ist ganz klar definiert. Und auch die Rückmeldungen sind ganz klar definiert.
Ja. Ja, genau, das ist ein wichtiges Ding. Und
es ist alles sehr viel binär, deswegen sage ich mal, ob es gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ja. Also es, der eine mag es, der andere nicht.
Ja.
Das brauchen wir auch nicht diskutieren, aber es ist halt definiert und
das macht
man muss sich halt reinarbeiten. Das ist dann halt, also es ist halt nichts wieder, wie bei dem vorherigen Thema auch, nichts selbst ausgedachtes. Das heißt, man muss sich da halt mit beschäftigen, man muss sich da reinarbeiten. Aber schlussendlich, wie du sagst, du hast einfach jede. Also wenn ich einen Baustein oder eine Funktion ansprechen will, weiß ich erstmal, kann ich das überhaupt, darf ich das überhaupt und ist die gerade in der Lage, angesprochen zu werden.
Ja,
und das ist schon ganz gut. Bei MTP gehört noch mehr dazu, aber da wollen wir jetzt nicht so ins Detail reingehen.
Nee. Nee, aber das, genau, und das MTP hat sich ja auch dann eben halt an AML gehalten.
Genau.
Also das heißt, die Beschreibungssprache ist am Ende AML. Ist ganz nett, ja. Da ist genau dieses Interface, ja, genau, das ist das wichtige Ding da, genau. Also gerade der Prozess des Datenaustauschs, den man ja gerne als SPS-Programmierer mal eben so eine Linie zieht oder mal eben irgendwo was setzt oder da was hin bastelt, das ist sehr einfach, aber für andere nicht mehr nachvollziehbar und fehleranfällig und auch, du kannst den Fehler, wenn irgendwas schief geht, solche direkten Verbindungen auch gar nicht diagnostizieren so richtig. Also das.
Es wird immer schwieriger, wenn so wilde Zugriffe dann sind.
Ja.
Und das hat man dann eben auch beim anderen Projekt dann auch zusätzliches Logging noch mit reingemacht.
Ja.
Das ging dann relativ schnell, weil ja alles an einer zentralen Stelle durchläuft. Und da bekommt man quasi dann relativ schnell auch eine Ansicht, wer welches Modul an welches Modul welchen Befehl geschickt hat, wie der Rückgabewert war.
Ja.
Und da kriegst du eine schöne Liste, wer nacheinander was geschickt hat. Das heißt, du kriegst auch sehr schnell mit, wenn einer dazwischen gerätscht und Blödsinn schickt.
Ja.
Weil in der Theorie ist es ja so, dass jedes Modul an jedes Modul Nachrichten schicken kann.
Ja.
Du kannst aber auch an der Stelle schön dann sagen, nee, Moment, der darf nur von dem was bekommen. weil weiß ja, den Absender kennt er ja.
Ja.
Also man könnte das auch wieder begrenzen, dass man sagt, okay, ich nehme nicht alles an, sondern ich nehme nur ganz bestimmte Nachrichten an, dass nicht jeder mir was schicken darf.
Ja.
Also das kann man auch schon noch stark verfeinern. Ich sage immer, ich halte es einfach, weil ich es ja nur momentan so anwende.
Ja, ja, genau.
Ich schicke halt einfach darauf zu.
Ja, ja, denn, ja genau, das ist ja auch das Erste, was man irgendwie tut, finde ich auch, dass man es nicht zu sehr verkompliziert.
Ja, man muss halt gucken, auch da wieder, wie komplex wird das alles. Ja. Muss ich eventuell so einen Prozess wie Broker-Subscriber bei oder Publisher-Subscriber wie bei MQTT oder anderen Dingen wäre das vielleicht doch sinnvoller, weil ich sag mal, wenn ich da nachher nicht nur intern kommunizieren muss, sondern auch übers Netzwerk und ich da dann massiv einen Traffic bekomme irgendwann, dann muss man sich da schon überlegen, ob man das doch umbaut. Ne? Ja. Aber wie du sagst, halt's einfach erstmal, würde ich wahrscheinlich auch so machen.
Ja, ja. Und
weißt du, um heutzutage die Bandbreite zu überfordern, da gehört schon was zu, glaube ich.
Ja. Ja, es ist nicht mehr so, da sind schon sehr viele Ressourcen jetzt da.
Genau. Ja. Früher war es der Speicher, dann war es das Netzwerk.
Ja.
Jetzt ist es die Fachkraft.
Genau.
Ja.
Genau. Steigt immer weiter nach oben.
Ja.
Ja.
Im schlimmsten Fall ist der Kaffee leer.
Ja.
Ja, das ist dramatisch.
Oh, oh. Ja, aber was magst du lieber?
Kaffee.
Nee.
Bier.
Ja, Bier.
Dann nee, Bier. Runterprogrammieren oder so ein System aufsetzen?
Beides. Also das ist ja das, was ich gern mache. Also ich kann ja die Funktion trotzdem runterprogrammieren.
Ja, ja.
Und danach ist der Baustein, kann ich den generiert quasi verwenden.
Ja, ja.
Das heißt, der ist super lesbar, weil ja da immer noch der gleiche Code drin steht, halt runterprogrammiert. Aber ich sage dann, der hat bloß noch eine Instanz anlegen und dann macht er seine Sachen.
Ich glaube, was da mega Spaß macht, ist, sich die Gedanken zu machen, wie programmiere ich das jetzt so, dass es halt in meinen Prozess reinpasst und auch immer funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, diese Gedankengänge, die sind da das Spannende oder das, was halt echt Bock macht. Und runterprogrammieren kannst du trotzdem, wie du sagst.
Ja.
Zum Beispiel nächste Woche fahre ich dann zum anderen Kunden wieder hin. Die haben jetzt zu ihrer Tape-Anlage noch ein Schneidemesser. Die wollen irgendwas schneiden.
Ja.
Zum Lauf. Also, ich stelle mir das gerade so vor mit der Information, die ich habe, das ist wie so eine fliegende Säge.
Ach so. Ne? Also muss mitfahren und dann ganz also durchschneiden.
Genau, ich stelle mir das gerade vor.
Ja.
Und die wollen jetzt asynchron fahren. Haben wir den Baustein, haben wir jetzt so noch nicht.
Ja.
Den die da brauchen. Und jetzt muss man sich halt wieder überlegen, okay, wie baue ich den jetzt ein, dass der in dieses Framework so reinpasst, dass der an der Anlage einsetzbar ist.
Mhm. Ja. Spannend.
Aber es geht. Da dann zum Schluss hat man einen einzelnen Baustein, der dann eben dieses Schneidmesser ist, das eben synchron mit dem Transportantrieb mitfährt. Das Synchronfahren haben wir schon.
Mhm.
Haben wir jetzt wieder in einem anderen Baustein eigentlich drin. Aber es könnte natürlich in die Sache reinkommen, dass man sagt, ach, dann nehme ich doch einfach den Baustein, instanziert den einfach als Messer und das funktioniert dann.
Ja.
Aber dann sage ich, nein, das ist dann ein anderer Baustein.
Ja.
Weil man weiß nicht, was dann noch für Funktionen
dazu kommen. Ja, da kommt sicher was dazu.
Ja.
Also sage ich, dann nehme ich den, baue den neu ein.
Ja.
Dann hat er zwar den gleichen Code irgendwie mit drin, aber der hat einen anderen Namen.
Ja.
Ist eine andere Klasse und dann habe ich das sauber verwaltet wenigstens.
Ja.
Ja. Ja, irgendwann musst du da noch einen Eingang reinmachen, weil das Messer geschärft werden muss.
Ja, ja, sowas. Und dann passt es nicht zu dem alten.
Genau.
Ja, aber genauso hat man früher programmiert. Also es passiert einem ja immer noch. Man baut schnell mal ein, wenn man was testen will.
Ja, ja.
Und dann ist es in 3 Jahren immer noch drin.
Da gibt es, glaube ich, die Folge genauso wie aber.
Ja,
da haben wir da ausgiebig drüber diskutiert, was passiert, wenn man alte Projekte nimmt, weil die genauso aussehen, nur nicht ganz so wie das momentane. Man hat schön alte Fehler mitschleppt oder Dinge nicht mitbekommt, die man schon repariert hat, ja.
Tja. Ja, also Code-Generierung können wir jetzt so sagen, ist da, macht Spaß. Er hat nicht so eine richtige Tool-Unterstützung, aber sollte man anstreben, sowas zu tun.
Ja, da würde ich mich auch über Austausch mal freuen, weil bis jetzt sämtliche Versuche gingen irgendwie unter. Also auch Leute, wo ich mal kontaktiert hatte, wo ich sage, ey, ihr macht doch auch sowas.
Ja.
Wollen wir uns mal drüber unterhalten?
Ja.
So, was macht ihr? Was habt ihr für Lösungen und warum?
Ja.
Ja. Aber irgendwie will da keiner irgendwie was preisgeben und irgendwie sich nicht draufschauen lassen, was die da so machen, oder?
Ja.
Verstehe es noch nicht so ganz.
Nee. Nee, nee, das ist rar da, genau. Das ist der, da gibt's nicht so viel Informationen und ja, wenn du jemanden ansprichst, dann sagt er, ja, so fast so wie Firmengeheimnis, ne? So. Das ist
ja.
So und so machen wir das. Grob wird das dann erzählt, aber so in Einzelnen genau wird dann einfach gesagt, ich glaube, die Systeme sind dann immer nicht ganz ausgereift und wollen das dann auch nicht unbedingt zeigen. Oder wenn sie ja, so gut, ausgereift ja sind, dann wollen sie es auch nicht preisgeben.
Ja, ist ja meins jetzt auch nicht so ausgereift, dass man es einfach weggeben kann.
Ja, ja.
Da muss sich jemand genau mit dem System so beschäftigen, ja, wie ich mir halt gedacht habe.
Ja, ja, genau. Ja, und dann fehlt aber wahrscheinlich Dokumentation und sowas alles und ja.
Das Doku ist was?
Doku wer? Hast du nicht eingestellt, ne?
Ja.
Es ist eine lesbare XML-Datei, wer die lesen kann, der hat alles verstanden. Der weiß, wie es funktioniert.
Ja. Hm.
Read the Code, ne?
Ja.
Der Code ist die Dokumentation.
Genau.
Klingt doch.
Ja. Naja, ich sag mal so, es gibt ja auch Leute, oder habe ich auch schon mal gesehen, wo quasi jede Zeile dokumentiert wird. Dann steht vorne, ja, if Variable gleich true, wenn, und dahinter steht als Kommentar, wenn Variable true ist, dann.
Ja.
Ja, das weiß ich nicht. Nee. Bin ich ein bisschen überflüssig.
Ja.
Ja.
Ja, muss nicht sein.
Wenn ich ganz tief fliege, schreibe ich auch schon mal so einen Scheiß in den Kommentar rein. Und der steht dann später wieder aus, denkt, was hast du?
Ja, das passiert mir auch, das ist wohl richtig, aber. Ach, ist schon manchmal her.
Weil das überkommen ist, dass du musst ja was dokumentieren, ja, oder was? Oder
schreibst ein du, Kommentar ja, muss ich ja mal machen.
Ja.
Ja, oder nach dem Ende der If-Schleife schreiben.
Ja.
If-Schleife?
Genau. Ja, 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 ja. Ganz wichtig.
Hatten wir auch schon. Ja, ja.
Ja. Ja, also. Ja, wir können ja,
ab.
Ja, wir können ja, vielleicht aber jemand von unseren Zuhörern irgendwie mal einen Tipp oder kann uns da sagen, was da draußen passiert, quasi eben Code-Generierung oder hat jemand ein tolles Tool oder stimmt auch nicht, dass es nicht unterstützt wird. Vielleicht gibt's ja auch Tools, die das super gut unterstützen und wir kennen sie nicht. Ja, bitte gerne Feedback an info@nerdarray.de
oder die Social Medien. Genau. Was haben wir denn? LinkedIn? Facebook?
Facebook, genau.
Twitter.
Genau.
X. Entschuldigung.
Ja.
Jetzt habe ich Twitter gesagt. Jetzt müssen wir piepsen.
Ja.
Aber nur einmal.
Ja. Ja.
Ich habe genau gesagt.
Da können wir,
gerne Feedback und, Anregungen, Ideen.
Ja.
Sprachnachrichten, die wir hier abspielen können. Keine Ahnung.
Ja, zum Beispiel. Oder ein E-Mail.
Können wir diskutieren.
Ja.
Wenn man Code generieren kann, ne, dann kann ich ja auch die Doku daraus generieren.
Ja.
Das ist voll gut.
Ja.
Ja.
Zwei.
Zumindest, also ja, aus dem Code, der generiert, also den kannst du gleich mit generieren oder mit da reinschreiben oder dann wieder aus dem Code wieder Doku generieren oder gleich generieren aus deinem Tool, also es gibt auch wieder 1000 Möglichkeiten.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das Schlimme, weshalb wir ständig auf, oder warum ständig sag, je nachdem wie komplex es ist, es wird komplex, weil ich komme irgendwann drauf, warte mal, wenn ich jetzt meine Bausteine ja schon definiere und generiere für meinen PLC-Code, dann kann ich das ja auch für die Visualisierung.
Ja, ja.
Genau. Wenn ich das für die Visualisierung kann, kann ich ja auch Kommunikationsschnittstellen definieren. Dann kann ich auch Doku machen. Dann kann ich auch, ne, ja, genau. Und das platzt einfach aus allen Nähten.
Ja, es wird nie fertig. Kannst genau natürlich einiges
machen. Das ist die Arbeit, die dann auf die zukommt.
Genau.
Jetzt sagen, da habe ich keine Arbeit.
Darauf wollte ich hinaus. Das ist genau das Thema. Ja.
Das bläst sich nämlich auch nochmal auf. Aber die eigentliche Maschinenauslieferung, die geht natürlich.
Ja, diese ganze Fleißarbeit, die jeden nervt, die ist einfach weg.
Ja.
Und das ist doch eigentlich was man super cool anstreben kann.
Ja. Ja, das legen wir jetzt jeden SPS-Automatisierer gerne ans Herz, dass er da mehr in diese Richtung denkt. Also mehr Steuerung verkaufen durch Code-Generierung. Also das ist schon so. Also Maschinen kann man damit gut machen und auch es sind ja auch Tests generierbar, die den so genau das abtesten, was da drin steht. Sowas ähnliches haben wir auch schon mal irgendwie versucht. Aber das, ja, das muss man alles ausarbeiten. Aber ist möglich, auch Tests zu generieren, die dann auch automatisiert ablaufen. Da ist noch einiges drin, sag ich mal, als normal Code runterschreiben und eine Maschine in Betrieb zu nehmen, sondern da kann man noch sehr viel rausholen. Ja, ja.
Das ist ja das, wenn du das nämlich dann aufgetrennt hast, dass es generierbar ist, dann hast du auch wieder einen Baustein, der eine sehr genaue Funktion eigentlich hat oder haben muss.
Genau.
Das heißt, dazu kannst du dann auch einen sehr guten Testbaustein schreiben. Und wenn du es dann übertreiben willst, dann kannst du wirklich in deiner Pipeline sagen, wenn da ein neuer Code eingecheckt wird bei dem Baustein, der hat sich geändert, dann lade ich mir den zugehörigen Testbaustein und führe die beiden aus automatisch und krieg dann auch gleich mit, ob das alles passt.
Ja. Ja, richtig. Das ist,
Da kann ich dann nochmal ein Sahnehäubchen oben draufsetzen, was mich dann natürlich nachhinein zu einer besseren Qualität führt.
Ja.
Weil ich weiß, das, was ausgeliefert wird, das ist schon mal groß getestet.
Ja.
Tja, Test-Frameworks und Doku-Framework, ich glaube, da können wir Folgen drüber machen.
Ja. Ja.
Habe ich auch.
Hast du? Hast du vor?
Ja, habe ich. Nein, habe ich.
Ein Doku-Framework.
Ja, auch.
Und Test-Framework. Ja, genau. Ja.
Ach stimmt, das hast du ja gerade veröffentlicht. Ist das jetzt mittlerweile mal auf GitHub?
Ja.
Sehr gut. Das ist gut. Zack, haben wir auch also Werbung gemacht. Unbezahlte Werbung.
Das Unitest-PLC ist alles bei GitHub jetzt auf öffentlich gestellt. Und ich habe aber noch kein Feedback bekommen, ob sich das jemand angeguckt hat.
Ich habe es mir angeguckt. Jetzt hast du Feedback.
Ah, okay.
Nein, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich hab mal drauf geguckt, aber so richtig angeguckt noch nicht.
Ja. Weil unser ehemaliger Kollege, der Sören hier aus Dänemark, der hat das ja auch, hat mir auch extra angeschrieben.
Hm.
Aber ich habe auch gesagt, ja, bitte, Feedback. Was sagst du dazu? Taugt's dir? Aber noch nichts gehört.
Okay. Jo.
Ach, der wird sich melden.
Denke ich auch.
Denke ich auch.
Ja. Wenn er uns hört.
So schwer ist es ja nicht, so kompliziert.
Falls du uns hörst, schöne Grüße, melde dich mal bei Patrick.
Ja, genau. Ja, sonst noch irgendwas zu Code-Generierung zu sagen?
Bestimmt, aber da kann man nochmal einen zweiten Teil von machen.
Ja,
gerne, wie gesagt,
immer Feedback. Wir können es immer wieder mit einpflegen.
Und wir können es immer wieder mit einpflegen.
Ja.
Genau.
Ja, dann haben wir sonst noch die nächsten Topics, wären dann irgendwie
News.
News haben wir
eins schon kurz erwähnt, es ist SMM.
Genau, SMM.
Und wenn ihr das hört, war SMM.
Es war SMM, es geht vom, was haben wir, vom
von
dritten,
heute, dritte,
dritten bis zum
Freitag.
Freitag, genau, und Freitag ist der
6.
Genau, der 6. September hier in Hamburg. Hier sitzen wir ja auch gerade in Hamburg. SMM ist denn eine für die Schiffsbaubranche.
Viel Stahl.
Genau. Bisschen Automatisierungszeug, viel Navigation, ein paar Automatisierer hier. Aber nächste Messe ist die andere große in Nürnberg natürlich. Das ist vom 12. bis 14. November und da bin ich auch die ganze Woche auf der Messe.
Dann sehen wir uns da ja.
Genau, da bist, Patrick ist guckt dann auch mal vorbei bei uns. Ne?
Du bist ja ganz
Nürnberg auf jeden Fall, ja.
Ja,
also dann seht ihr euch ja.
Ja.
Ich bin, glaube ich, nicht da. Also noch nicht geplant,
sagen wir so. Ja. Aber da können wir, also wenn Hörer interessiert sind, können da gerne auf unsere auf unseren Stand mal vorbeigucken.
Die Standnummer habe ich jetzt nicht.
Nee, die machen wir dann im Kommentar, denke ich.
Ich weiß
die jetzt auch nicht. Habe ich mich nicht drum gekümmert. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel unsere Stand. Also
jetzt ist es B6.
Ja.
305?
Irgend sowas. Also Halle B6,
aber genau. Wie gesagt, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei.
Ja.
Ist 307.
So. 307.
B6, 307.
Genau. Und die andere, machen wir im Kommentar.
Ist
die gleiche. Vielleicht. Weiß ich nicht. Glaube ich
nein,
nicht.
Nein, aber in Nürnberg ist doch immer die gleiche. Müsst ihr doch wissen.
Ja, stimmt. Aber
wir hier im Norden.
Ja, wir wissen das nicht.
Ja. Wir wissen das nicht.
Ja, jedenfalls bin ich die ganze Woche da und können wir dann. Das wäre das. Und sonst Krabbelkiste habe ich.
Habe ich nur einen kleinen Punkt?
Ja.
Es gibt einen coolen Browser, der da heißt Ecosia. Ist übrigens unbezahlte Werbung. Also der heißt Ecosia mit C, so wie man spricht. Ist ganz cool. Der bringt quasi fast dieselben Ergebnisse wie alle anderen Suchmaschinen. Das Schöne bei dem ist, jede 10. Suchanfrage pflanzen die einen Baum.
Ist das ein Browser oder
ein Browser?
Ach, ist
ein Browser.
Ist ein Browser. Und der hat eine eigene Suche.
Genau, der hat eine eigene Suche.
Ah, okay.
Mit jeder Suchanfrage, mit jeder 10. Suchanfrage pflanzen die einen Baum. Die sind mittlerweile bei 214.236.343 Bäume.
Oh. Und wo pflanzen die die?
Das müsst ihr selber rausfinden. So weit bin ich nicht.
Das sind die bei uns abgeholzt haben wie Gambeugenkäfer.
Ach so.
Genau. Brasilien, Senegal, Indonesien, das war's.
Okay.
Ja. Genau. Also, funktioniert ganz gut, kann ich wärmsten ans Herz legen. Ja. Und man tut damit dann auch noch was Gutes fürs Klima.
Würde ich sagen.
Irgendwann haben wir zu viel Sauerstoff und sterben. Weil wir zu viele Bäume gepflanzt haben. Nee, ich glaube, wir kriegen das gut hin, die schneller zu fällen als zu pflanzen.
Ja.
Leider.
Also musst du schnell atmen.
Ja.
Tja, und dann habe ich, noch eine News gibt oder Krabbelkiste. Ach so, ich hab mir eine Brille zugelegt.
Wollte nur zwei Äpfeln auf den Augen.
Ja, genau.
Läuft jetzt rum.
Ich hab mir eine Vision Pro. Apple Vision Pro gekauft.
Ich hab's doch das letzte Mal schon gesagt, es dauert doch nicht lange, da hast du die Kiste.
Richtig.
Ja, ich konnte dann nicht.
Ich habe ein Video gesehen, wie er die aufhatte, Testsalber, und hab gedacht, na, mal gucken, wie lange der Zeigefinger das standhält.
Ja, es war nicht lange.
Eine Woche.
Nicht mal, ne? Nee. Ja, da war sie ja schon da. Nach einer Woche war sie da und bestellen musste ich ja schon von vorher. Also gleich, einen Tag später oder so. Also die Demo war, also kann ich nur jedem empfehlen, einfach in den Apple Shop rein, einmal die Demo anschauen lassen. Das ist schon sehr schön, also beeindruckend, auch wenn man sie nicht kaufen will oder was auch immer. Oder etwas gegen Apple hat oder so, weiß ich nicht. Ist egal. Trotzdem, guckt euch das Ding an. Kostet nichts, einfach hingehen, Demo anmelden.
Kriegt man dann so eine Brille mit?
Nee,
schade.
Das nicht. Aber sie wird eben halt vorbereitet und du kannst dann eben halt als Brillenträger kannst du auch die Gläser, deine Dioptrien da angeben und so weiter. Und das ist irre. Es ist einfach irre. Und ich bin der Meinung, dass so wie Apple sich das gedacht hat, das wird schon das nächste große Ding, dass du deinen Computer auf der Nase hast. Das wird schon so in diese Richtung laufen, weil das ist einfach, du bist da sehr nah dran und kannst dir das so gestalten, wie du willst. Und das ist schon cool.
Und für alle, die jetzt sagen, so ein riesen Ding im Gesicht zu haben, guckt euch mal die Handys von früher an.
Ja. Ja, genau. Ja, das wird, genau, da wird sich einiges tun. Da wird
halt viel passieren.
Ja, da wird einiges passieren. Aber sie ist jetzt schon unheimlich gebrauchsfähig, also es ist schon richtig gut und ist nicht für so Gaming gedacht wie die anderen Dinger, sondern da ist schon ein bisschen professionelle Arbeit hinter, dass man die dafür benutzt. Das ist schon gut, aber man kann sich auch entertainen lassen damit. Meiste Anwendungen sagen dann, ja, okay, ich kann da 3D-Filme gucken oder riesige Leinwände oder sowas, ist beeindruckend und macht auch Spaß, aber arbeiten kann man damit super. Ich habe das schon so ein bisschen ausprobiert. Und wollen wir gucken demnächst, ob man da nicht mehr in diese virtuelle Programmierung reinrutschen kann, indem man dann die Maschinen nochmal irgendwie 3D-mäßig da in die virtuelle Welt bringt. Und das wäre eigentlich das, was ich, wo ich dann hin wollte. Und das ist ein schickes Tool, ja. Das ist ja, was wir sonst so haben und sonst.
Ich hab nichts.
Sonst nichts weiter passiert.
Das macht der Süden auch nicht.
Du hast nichts mehr.
Getriebe ist kaputt.
Ja.
Ja.
Ist wieder heil.
Ach nee, ist ja wieder heil.
Ja.
Nicht mehr kaputt.
Jo. Denn,
deswegen kann ich mir auch keine solche Brille leisten.
Ja, das hättest du vorher dann auch
das
nicht.
Hätte, das hätte ich mit
vorher
dir
auch nicht. Gekauft. Das Getriebe ist da auch egal.
Ist einfach zu teuer. Ja. Ja, die ist recht teuer, ja. Ja, das muss man schon sagen. Aber ja, so ein Ding kostet auch, in der Herstellung ist das auch nicht gerade billig.
Und was die da armes Apple will ja auch noch leben.
Ja, und der arme Apple will auch noch leben, genau. Ja. Marge ist auch noch ein bisschen drin.
Ja.
Genau.
So sieht das aus.
Jo. Dann würde ich sagen, können wir das für heute abschließen.
Genau.
Jo.
Und
meldet euch.
Genau. Einfach melden. Irgendwo Kontakt kriegt ihr schon. Steht unten auch sonst in den Kommentaren drin. Und bis demnächst. Ich sag tschüss, ne?
Jo.
Haut rein.
Tschüss. Schönen Abend.
Winke, winke.
Winke, winke.